Es ist ein tolles Bild, hier vorne zu stehen und wieder so viele Gesichter zu sehen. Ich habe mir so im Vorfeld Gedanken gemacht, habe mich gefragt, was wäre so ein Thema für uns als Gemeinde? Was könnte uns gut tun? Und ich kam auf den Gedanken Hoffnung. Und so möchte ich mit euch Gedanken machen über den Gedanken, gib die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung nicht aufgeben. Wir haben ja gerade dieses Beispiel gesehen, einen kleinen Kern und eine Sonnenblume. Und jetzt hoffe ich, dass sie während der Predigt nicht 3 Meter überschreitet an Wachstumsschub, sondern langsam weiter dahin wächst. Aber ich hatte eine kurze Begegnung in den letzten Tagen. Es war so groß und grün. Ich habe es zuerst gar nicht bemerkt. Ich habe nur die ganze Zeit ein Klack, Klack, Klack gehört. Also dieses kleine, so groß und grün war eine Heuschrecke, ein Grashüpfer. Und bei der Arbeit haben wir ein Garagentor, welches mindestens 3 Meter hoch ist. Und dann noch obendran das Dach und alles. Und dann habe ich gedacht, wow, hat die kleine Heuschrecke für eine riesige Erwartung, über das Ganze drüber zu hüpfen. Ich weiß nicht, wie oft die gegen das Tor gesprungen ist. Ich habe gedacht, die müsste doch begreifen, dass sie da nicht drüber kommt. Ich bin dann weitergegangen. Ich weiß nicht, ob sie immer noch probiert, drüber zu kommen oder ob sie es aufgegeben hat. Gib die Hoffnung nicht auf. Ein bekannter Vers, für die meisten wahrscheinlich bekannter Vers, steht in 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Ich habe schon mehrere Auslegungen über diesen Vers gehört. Und ich verspreche euch, ich werde nicht über diesen Vers predigen, obwohl ich ihn angegeben habe. Ich werde mit euch noch einen kleinen Ausflug machen ins Alte Testament. Aber über diesen Vers habe ich vieles gehört und es klingt wie ein Dreiklang. Glaube, Hoffnung, Liebe. Über was wird meistens gepredigt? Also das meiste Thema darüber ist die Liebe. Ist auch die größte. Glaube wird weniger, Hoffnung schon ein klein wenig mehr. Und dann habe ich gedacht, wenn das so ein Dreiklang ist, dann wäre es doch auch wertvoll zu schauen, was heißt es für uns, Hoffnung zu haben. Bin dann natürlich auch ein klein wenig in Wikipedia reingegangen, was steht denn da drin? Und dann steht, Hoffnung kommt von hoben, mittelniederdeutsch hoben. Ja, so wie ein paar überrascht geschaut haben, habe ich auch geschaut. Ja. Aber es bedeutet dann weiter übersetzt hüpfen. Hoffnung, hüpfen, passt das zusammen? Jetzt müssen meine Enkelkinder herhalten. Die sind vielleicht so, wenn man was in der Hand hat und sie wollen es, dann fangen sie an, ganz aufgeregt und auch nach oben zu springen. Da ist etwas, was ich haben möchte. Und ich werde es wahrscheinlich auch bekommen. Und das lässt die hüpfen und so dribbeln und ganz unruhig sein. Und das ist der Ursprung von Hoffnung. Es ist eine Sache, die positiv ausgerichtet ist. Ich erwarte etwas, das gut für mich, für mein Leben ist. Etwas, was ich mir wünsche, dass es eintritt. Jedoch ohne die schlussendliche Gewissheit zu haben, was ich bekomme. Auch die Kinder wissen nicht, kriegen sie das, was sie da so gerne haben wollen. Aber da ist diese Spannung drin. Ich möchte mit uns eine Reise machen ins Alte Testament. Wer am Gottesdienst im Grünen dabei war, der hat schon eine Person kennengelernt, den Elisa. Und ich finde den Kerl so interessant. Und ich möchte mit dem Elisa weitermachen. Und zwar für alle, die mitlesen wollen, in 2. Könige 4, ab Vers 8. Es ist ein langer Text. Da heißt es, als Elisa einmal nach Schumen kam, lud ihn eine wohlhabende Frau des Dorfes zum Essen ein. Von da an war er jedes Mal in ihrem Haus zu Gast, wenn er in Schunem vorbeikam. Und ich habe gedacht, dass ich euch das nicht nur so vorlese, ich erzähle es euch, dann wird es ein klein wenig kürzer. Es ging einige Zeit so. Er kam immer wieder hin und hat dort gegessen. Und dann hat die Frau ihrem Mann, also sie ist verheiratet, vorgeschlagen, weißt du was, wenn der immer wieder vorbeikommt, dann wäre es doch auch eine Möglichkeit, wir richten ein Gastzimmer ein. Und dann kann er kommen, essen und nach dem Essen kann er sich hinlegen, ein bisschen ausruhen und Kräfte sammeln und dann vielleicht weitergehen. Gesagt, getan. Und dann kam Elisa wieder vorbei. Er kam nicht alleine vorbei, er hat einen Diener dabei, den Gehasi. Und dann hat die Frau gesagt, oh, wir haben ein tolles Zimmer eingerichtet, magst du gerne dies in Anspruch nehmen als Gastzimmer. Es ist nur für dich. Es kriegt sonst keiner für dich. Und er hat gesagt, ja, warum nicht? Wenn man schon so ein tolles Angebot bekommt, nimmt man es gerne in Anspruch. Aber dem Elisa war das auch nicht irgendwie so angenehm. Man könnte fast meinen, er hat so schwäbische Tendenzen. Was umsonst bekommen, geht doch nicht. Da muss doch irgendwie eine Gegenleistung kommen. Und deswegen fragt er, hast du irgendeinen Wunsch? Soll ich mit dem König reden, dass dir vielleicht was Besonderes zuteil kommt? Oder mit dem Heerobersten, brauchst du Schutz oder sonst irgendwas? Und sie sagt, nee, ich bin reich, ich habe alles, kannst nichts machen. Kleiner Anhang hat sie dann gesagt, ich habe hier so viele Verwandte in der Stadt, ist okay. Und dann ist er wieder mit seinem Diener, dem Gehasi, zusammen und sagt, ja, was soll man denn machen? Und der Gehasi sagt, naja, in Vers 14, die Frau, die hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Und dann lese ich euch ab Vers 16 und 17 noch vor. Da heißt es, Elisa erklärte ihr, nächstes Jahr um die Zeit wirst du einen Sohn haben. Und sie sagt, ach mein Herr, belüg mich nicht, du bist doch ein Bote Gottes. Doch einige Zeit später wurde die Frau schwanger und brachte ein Jahr nach diesem Gespräch einen Sohn zur Welt, genau wie Elisa es vorhergesagt hatte. Er findet doch auch eine interessante Geschichte. Unterdrückte Hoffnung habe ich einfach drüber geschrieben. Ich habe alles. Und der Diener Gehasi, also da merken wir auch, dass Männer sehr gut wahrnehmen können. Der Gehasi nimmt in allem etwas wahr, das der Elisa wahrscheinlich so gar nicht registriert hat. Er war ja unterwegs und wollte woanders hin. Und Gehasi merkt, da ist irgendetwas, wo sie beschäftigt. Ich habe Verwandtschaft hier, aber sie hat kein Kind. Und damals war es schon wichtig, auch Kinder zu haben. Hat einem irgendwie auch mehr Ansehen gebracht. Warum unterdrückt die Frau diese Hoffnung auf ein Kind? Weil der Mann alt war. Der Text sagt, egal wie alt, sie hat das Kind trotzdem bekommen. Ich habe jetzt ein paar Mutmaßungen angestellt. Der Text sagt es nicht, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, manchmal unterdrückt man so eine Hoffnung, damit es einem besser geht. Dass ich nicht ganze Zeit damit konfrontiert bin. Dann kann ich leichter damit umgehen. Man drängt es nach hinten, mehr und mehr nach hinten. Und normal kommt es gar nicht in den Vordergrund. Nur wenn es vielleicht durch eine Bemerkung oder irgendetwas angestoßen wird. Und für die andere scheint, da ist ja alles okay. Es ist gut. Ich habe alles, was ich brauche. Aber was hat sie aufgegeben? Die Hoffnung auf ein Kind. Es ist so, wie wenn ich einen Brief nehme, was reinschreibe, Adresse drauf, ich gebe ihn ab und fort ist er. Einen Brief aufgeben, das kennen wir. Und die Hoffnung aufgeben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es öfters passiert, dass wir Hoffnung aufgeben, dass wir empfinden, oh, nee, das tue ich mir jetzt nicht an, jetzt reicht's. Es ist besser, ich unterdrücke es. Und dann habe ich so eine Überschrift als Thema drüber gestellt, gib die Hoffnung nicht auf. Und jetzt möchte ich euch reinnehmen in nochmal ganz, ganz viele Verse. Ab Vers 18 bis Vers 37. Ich erzähle es, wird kürzer. Das Kind kommt zur Welt und wächst heran. Wird größer und größer. Und eines Tages, jetzt muss ich sagen, ja, mit dem alten Vater, ist es auf dem Feld. Und die arbeiten dort. Und dann sagt der Junge plötzlich, oh, mein Kopf tut so weh. Vers 19. Und was macht der Vater? Ruft einen Diener her und sagt, bring den Kerle wieder heim. Da ist seine Mutter. Der Junge, er war sehr krank. Die Mutter nimmt ihn auf den Schoß. Und während er so auf dem Schoß sitzt, stirbt das Kind. Wow, was ist das los? Endlich dieses Kind, so lange ersehnt. Und jetzt stirbt es auf meinem Schoß. Was macht sie? Sie nimmt den Jungen und legt ihn ins Gastzimmer. Ins Gastzimmer, was schon Elisa reserviert ist. Legt ihn dort aufs Bett. Und dann geht sie zu ihrem Mann. Wenn ich die Geschichte richtig verstehe, sagt sie ihm noch nicht einmal richtig, was los ist. Und sagt, ich muss ganz schnell fort zu dem heiligen Mann, zu Elisa. Und der Mann ist noch verblüfft, es ist ja gar nicht irgendwie ein besonderes Fest oder sowas. Und schon hat sie sich auf den Absatz umgedreht und ist auf und davon. Man schätzt, circa 7 Stunden hat sie gebraucht, bis sie zum Elisa gekommen ist. Der Elisa sieht sie schon von ferne. Oh, da kommt sie, mal gespannt, was los ist. Schickt seinen Diener Gehasi ihr entgegen. Und dem sagt sie, ist alles in Ordnung. Und dann ist er beim Elisa und sagt, mein Junge ist gestorben. Und dann läuft die Geschichte so weiter. Der Gehasi, jünger und schneller, soll voraneilen, nimmt den Stock mit vom Elisa, wo man sich aufstützt, wenn man unterwegs ist, so ein Wanderstab, und spurtet mit dem los. Und als er dort ankommt, ist natürlich auch schon der Vater daheim angekommen, hat es mitbekommen, legt den Stab auf den Jungen mit drauf, passiert nichts. Und dann kommt Elisa mit der Frau und Elisa sagt, Moment, geht ins Zimmer, schließt es ab und legt sich auf den Jungen, berührt ihn und nach einiger Zeit kommt Leben in den Jungen. Der Junge lebt wieder. Ich möchte jetzt über einen Vers reden, den wir gar nicht in der Bibel haben. Die erste Geschichte hört auf. Die Frau ist schwanger, kriegt ein Kind. Und dann stirbt der Junge. Aber was passiert da mit dieser Frau? Die ist uns nicht mal mit Namen genannt worden. Was passiert in dieser Frau? Welcher Vers könnte da wohl noch dazwischen gehören? Neu belebte Hoffnung. Jemand, der hoffnungslos war, hat eine neu belebte Hoffnung. Richard von Weizsäcker, ehemaliger Bundespräsident, vor einigen Jahren verstorben, hat mal gesagt, die Hoffnung führt uns weiter wie die Furcht. Die Hoffnung führt uns weiter wie die Furcht. Vorher hatte die Frau die Furcht, konfrontiert zu werden, mit ihrem Leid keine Kinder zu haben. Und jetzt hat sie ganz neue Hoffnung. Neu belebte Hoffnung. Und ich finde es so faszinierend, was in dieser Frau geschehen ist. Dass sie sich auf diesen Weg eingelassen hat. Mein Leben soll von Hoffnung geprägt sein, nachdem es so viele Jahre hoffnungslos ausgesehen hat. Was tut mir gut? Oder was würde mir gut tun? Was würde dir gut tun? Wo hast du vielleicht schon wahrgenommen, da habe ich die Hoffnung aufgegeben? Habe ich die Hoffnung aufgegeben? Habe ich resigniert und gesagt, nein, nichts? Eine Idee, die mir kam, such dir einen Gesprächspartner mal. Ganz mutig das Thema auf den Tisch zu bringen, anzusprechen. Ich glaube, der Elisa war ja dann auch in der Zwischenzeit immer wieder da. Der ist schon fast ein Onkel zu dem Jungen geworden, ja. Und ein Gesprächspartner zu finden, wo ich Vertrauen habe. Und die Frau hatte zum Elisa Vertrauen. Und deswegen meine ich, hat sie auch dem Gehasi zuerst gesagt, ist alles in Ordnung, weil sie beim Elisa dieses Empfinden, diese Wahrnehmung hatte, er nimmt mich ernst, er kann mich verstehen, er hat vielleicht auch eine Möglichkeit, mir zu helfen. Rede mal mit so einer vertrauten Person über deine Wünsche, über deine Hoffnungen, die du hast. Und ich merke, es lässt sich leicht reden, schwierig wird es, diese Wünsche zu konkretisieren. Wie könnte das genau aussehen? Und plötzlich wird aus einem großen Wunsch vielleicht ein kleinerer, abgespeckter Wunsch, der realisierbar erscheint. Vertraue nicht auf falsche Hilfsmittel. Ich habe mich am Anfang gefragt, aus welchem Grund springt der Gehasi mit dem Stab vorne weg und legt ihn auf den Junge? Und es bringt nichts. Wurde auf eine magische Kraft in dem Stab gehofft, dass da endlich etwas passiert? Falsche Hilfsmittel können viele sein. Weg von falschen Hilfsmitteln. Und ja, versuch an der Stelle dann im Gespräch zu formulieren, was erwartest du? Wisst ihr, vielleicht schaut der eine oder andere auch Tour de France. Könnte man auch sagen, Formel 1 Rennen oder Fußball. Aber ich finde, gerade bei der Tour de France kommt es ganz interessant raus. Wer möchte von denen allen verlieren? Jeder erhofft sich doch, als Erster über diese Ziellinie zu fahren. Und was gibt es oftmals für spannende Kämpfe am Schluss? Hätten die nicht diese Hoffnung zu gewinnen in sich, also ich würde nicht so lange mitfahren, wie viel, 150, 197 Kilometer da auf so einem kleinen Sattel und dann noch von den anderen gehetzt werden und alles. Hätte ich, ich habe nicht diese Hoffnung, dass ich ein Tour de France Sieger werde und ich hätte wahrscheinlich auch gar nicht die Kondition, die ersten 10 Kilometer mitzufahren, die wären auf und davon. Aber was haben die für eine Hoffnung in sich? Hoffnung zu gewinnen. Ja, ich glaube auch beim Formel-1-Rennen oder bei allen anderen oder Fußball hat ja jeder diese Hoffnung, wir sind die Besten, wir gewinnen. Vielleicht sagen wir auch, ja, bei so Sachen ist es okay, aber in meinem persönlichen Leben? Wo möchtest du gewinnen? Darf ich so eine Frage überhaupt stellen? Ja, denk schon. Wo möchtest du gewinnen? Was ist deine Hoffnung? Welche Hoffnung hast du für dich? Welche Hoffnung haben wir für uns als Gemeinde? Welche Hoffnung habe ich bei der Arbeit? Habe ich mir schon mal getraut, an der Stelle dann konkret zu sagen, ja, ich habe die und die Hoffnung. Vielleicht hilft es auch mal, so eine Hoffnung auf ein Blatt Papier aufzuschreiben und dann in eine Dösle reinlegen, neben den Nachttisch hinzulegen, dass man immer wieder daran erinnert wird, was ist meine Hoffnung, was ist mein Wunsch, den ich habe, was soll erreicht werden. Gib die Hoffnung nicht auf. Leider erlebe ich immer wieder Personen, die viel zu schnell Hoffnung aufgeben. Andere werden sagen, naja, du bist ja ein Optimist, du siehst immer den blauen Himmel, da ist es einfacher. Vielleicht ist es einfacher, vielleicht ist es aber auch anstrengender. Wenn man so Sachen sieht, dann auch drauf zuzugehen. Ich weiß nicht, was einfacher ist. Einfacher zu sagen, man sieht ja nur grau in grau. Was sieht man, wenn es grau in grau ist? Grau, nichts. Ja. Aber wenn der Himmel blau ist, dann sieht jeder, wenn da ein Flieger vorbeigeht, Kondensstreifen dran sind. Man sieht tags, morgens auch teilweise noch den Mond und sonstige Sachen. Welche Hoffnung hast du für dich? Und das wäre jetzt eine kleine Hausaufgabe, die ich euch geben möchte. Eine Hausaufgabe, über die ihr nachdenken dürft. Ja, was sind meine Hoffnungen? Ich habe da noch ein paar schlaue Gedanken, die ich zum Schluss noch wiedergeben möchte. Es ist nie zu spät, wieder zu hoffen. Es ist nie zu spät, wieder zu wünschen. Es ist nie zu spät, wieder zu lernen. Es ist nie zu spät, zu entscheiden. Es ist nie zu spät, zu wagen. Und damit noch einen ganz hoffnungsvollen Sonntag für euch alle.